Was kümmert uns das WM-Geschwätz von gestern? Es geht wieder los mit BBL, Euroleague und Eurocup. Wir blicken voraus mit zwei Gesprächspartnern, bei denen sich ordentlich was getan hat. Fangen wir einfach an und tun so, als wäre nichts gewesen. Guten Tag zu einer neuen Saison der Easy Credit BBL. Guten Tag, der Turkish Airline Euroleague. Des 7 Days Euro Cup.
Ich lehne sie einfach nur ab.
Wir haben alle Sponsoren genannt, alle Ligen genannt, die ab sofort wieder im Mittelpunkt stehen bei Abteilung Basketball.
Absolut. Die WM, auch der Euro Cup.
Der Euro Cup.
Spaß.
Ja, natürlich.
Ja.
Habe ich was falsch gesagt?
Nee. Nein. Ich habe nur was zugespielt, was vielleicht missverständlich interpretiert hätte werden können.
Also das heißt, auch bei dir ist noch ein bisschen Aggro im Hinterkopf.
Nee.
Das sollst du nicht tun. Wir sind noch immer der Traumata-Bewältigung.
Ja.
Wir wollen...
Eigentlich haben wir nur verdrängt.
Wir haben nur verdrängt. Es kommt irgendwann wahrscheinlich wieder raus, wenn wir mit einem Nationalspieler sprechen. Was heute der Fall ist, um Himmels Willen.
Um Himmels Willen.
Gut, ja. Also ich habe mich da... beim Podcast sagt man ja oft einfach so, was einem durch den Kopf geht.
Mhm.
Wir haben uns lange nicht gesehen. Also
stimmt.
Xandi und ich haben jetzt ein paar Tage weit voneinander weg verbracht, obwohl so weit war es gar nicht.
Wie wir dann draufgekommen sind, ja.
Wir haben uns nicht gesprochen, jetzt auch vor diesem Podcast nicht.
Ja, und also
ganz wenig.
Spektakulär wenig. Selbst für unsere Verhältnisse.
Und morgen geht die Saison los.
Anscheinend,
ja. Ja, und ich bin sogar bei einem Spiel.
Ich hatte 24. September schon ein bisschen im Kopf und ging immer davon aus, ja, ist halt ein Freitag oder ein Samstag, schaue ich mal irgendwann nach. So, hä, ist ja ein Dienstag.
Ist ein Dienstag.
Ja.
Und ich hatte jetzt 3 Tage wenig bis kaum Internetempfang. Damit habe ich nicht ganz gerechnet.
Ja, Wald.
Ich war im Bayerischen Wald und habe dort aber auch.
Ich auch.
Ja, so ein bisschen Zeit. Also ich habe auch Zeit gehabt, um mich mit Basketball zu beschäftigen. Eben auch. Privat, aber wie auch immer, ist wurscht, egal jetzt. Aber da gibt es so wenig Internetempfang.
Ja, es ist wirklich spektakulär. Also
und ich hatte die vormals beste Zeitschrift der Welt nicht mit.
Dann
war ich ziemlich lost. Insofern muss ich seit gestern Abend eigentlich wieder Vollgas geben und habe mich komplett, aber ganz kurz hatte ich am Freitagabend Empfang, also besseren Empfang.
Also wirklich temporär.
Ja, mach YouTube, weil ich mir was raussuchen wollte und dann steht da jetzt live Basketball Legia Warschau gegen Sigal.
Aha.
Ich weiß nicht, wo Sigal ist, gebe ich offen zu. Und dachte mir, für einen kurzen Champions League Qualifikation. Machst du es oder machst du es nicht?
Ich habe dir auch die Kapfenberg Bulls Quali geschickt.
Ja, du, Kiew Basket gegen Kapfenberg Bulls.
Mhm. Kiew hat gewonnen.
Kiew hat gewonnen.
Spoiler.
Okay, lass uns nicht über den Wettbewerb reden, den du wirklich, obwohl den müssen wir nachher noch ansprechen. Mit unserem zweiten Gesprächspartner.
Stimmt.
Yikes.
Aber wir übertragen ihn nicht.
Wir übertragen ihn nicht.
Mhm. Mhm. Das macht.
Ich kaufe ein Vokal. Gut.
Ja.
Genau, wir reden also jetzt über mehr, also wir reden nicht mehr über die WM, reden wir jetzt heute nicht mehr, das ist vorbei. Wir reden jetzt über die BBL.
Mhm.
Du wirst vor allen Dingen ja innerhalb der nächsten 48 Stunden die Monsterdröhnung auch bekommen, weil du wirst dich mit den Berlinern treffen.
Mhm.
Und mit den Münchnern, darf ich das nicht sagen, doch.
Doch, klar.
Und das sind die sogenannten Media Days. Und weißt du, was also ich ganz
noch
cool
mal
wäre?
Media Days, also ja. Der Euroleague.
Genau. Mhm. Klär uns doch mal auf, was da so passiert. Weil das kennen die meisten ja gar nicht.
Das kann man sich, also das geht tatsächlich von der Euroleague aus, die ja sehr strenge Regularien haben, was die Availability, wie sagt man auf Deutsch?
Verfügbarkeit.
Verfügbarkeit, danke. Der Spieler betrifft vor der Saison. Also all diese Dinge, die man da sieht im Euroleague-Kontext und auch in Sendungsvorläufen, wo dann Spieler vor einer Grafik stehen, das passiert da halt alles morgen und übermorgen. Und die reisen wirklich zu jedem Team und nehmen sich für jedes Team, wie es der NBA auch macht, ich glaube, die machen sogar 2 Tage, stellen die Spieler zur Verfügung.
Mhm.
Und die müssen halt dann alles mitmachen und dann werden auch manchmal lustige Werbespots mit türkischen Nussanbietern gedreht. Ja, also nicht Werbespots, aber so Social Clips, war vor 2 Jahren Taksim heißt? Nein, nee, im Moment. Taksim ist der Platz.
Hm.
Wer essen die Nüsse?
Ich kenne keine türkischen Nüsse.
Ein Euroleague-Sponsor.
Habe ich noch nicht gesehen. Aber die Frage ist ja, was machst du denn da?
Ich führe teilweise Interviews und teilweise kümmere ich mich um die Produktion der Interviews.
Oh, okay. Ja.
Also wir hängen uns da, wir docken uns daran. Wir
docken uns an die Euroleague.
So parasitär.
Genau, 18 Mannschaften in dieser Saison.
Ja, krass.
Das ist also jetzt tatsächlich noch mehr Spiel als in der BBL, denn da sind nur 17 Mannschaften in diesem Jahr. Mhm. Und wir haben ein kompliziertes Konstrukt in der Euroleague für die Zukunft, wie man sich dafür qualifiziert.
Playoffs, einfach Playoffs, das ist das Leichteste.
Genau, also wenn du als Nicht-A-Lizenz-Team nicht unter die ersten 8 kommst, hast du
dann wird es schwer. Ja,
dann wird's schwer. Kommst du im nächsten Jahr nicht in die Euroleague, sondern...
Außer du wirst Meister.
Nein.
Nein.
Das fällt also weg. In Deutschland hat der Meister, der BBL, nicht mehr dieses Agreement mit der Euroleague, dass er dort spielen wird. Fällt weg.
Durch die Wildcard.
Ja.
Oder durch die Wildcards.
Wie auch immer. Aber jedenfalls hat die Meisterschaft keine Auswirkungen mehr. Das heißt, ja, Alba Berlin muss unter die ersten 8 kommen,
ja,
um im übernächsten Jahr Euroleague zu spielen.
Außer
sie bekommen
eine A-Lizenz.
Eine A-Lizenz. Aber die deutsche,
oder Wildcard.
Aber die deutsche A-Lizenz geht ja wahrscheinlich nach München.
Vielleicht gibt es auch A-Lizenzen.
Lizenzen?
Lizenzen.
Plural.
Shenzhen.
Trauma. Shenzhen. Ali Shenzhen. Ali Shenzhen.
Okay, gut. Ja, wir driften ab. Aber ich hab ja auch Jordi Bertomeu getroffen. So, wann war das? Das fühlt sich an, als ob es vor 2 Jahren war, aber das war, glaube ich, zum Finale der BBL. Da war er in Deutschland.
Mhm.
Und das war kurz nach dem Finale. Und da haben wir all diese Fragen geklärt. Boah, da muss ich wieder reinschauen. Aber das war sehr spannend.
Ist jedenfalls ein schwieriges Konstrukt und diese A-Lizenz-Lehr werden dadurch natürlich massiv gestärkt. Und es ist immer wichtiger, eine A-Lizenz in der Euroleague zu bekommen. Ist kompliziert. Mein Ding ist es nicht. Also ich finde die Euroleague wahnsinnig gut und super interessant, weil wir in der kommenden Saison da wirklich extrem tolle Mannschaften haben. Aber diese Möglichkeiten...
Und Spieler.
Ja, weil... Die Mannschaften sind gut wegen der Spieler.
Wegen, ne, der
Spieler. Aber vor allem...
Du weißt schon, was ich das... Das hängt zusammen,
ein Kohärent. Also Panathinaikos, das ist ein toller Mannschaftsname. Und Olympiakos spielt...
Mit 2 Teams.
Stand heute in der 2. griechischen Liga.
Ja.
Das ist übrigens
crazy.
Banana Republic hoch 100.
Das darfst du echt, also wenn du es Outsidern, ich mache Anführungszeichen, den europäischen Basketball erklären willst, es wird immer zerfahrener eigentlich.
Ja, das geht gar nicht.
Aber irgendwie auch schon wieder so drüber, dass es auch geil ist. Aber vor einem Jahr haben wir ja eher so resümiert, ja, wir haben viele gute Euroleague-Spieler verloren.
Mhm.
Jetzt kann man, glaube ich, sagen, es sind wieder sehr viele gute dazugekommen. Entweder NBA-Rückkehrer oder Neulinge aus der NBA, siehe Greg Monroe bei den Bayern.
Ja.
Also schon spannend, der auch gut delivered hat. Hast du diese Uruguay-Spiele geschaut?
Nicht ganz so richtig.
Ja,
ich auch. Aber ich habe
die Ergebnisse verfolgt.
Ja,
Monroe
natürlich
hat abgeliefert.
Und ich fand es erstaunlich, wie viele Zuschauer da immer waren.
Ja.
Bei der Pressemitteilung der Bayern schon immer vor 6.000 Zuschauern. Ich so, come on, das ist ja Wahnsinn.
Uruguay, Basketballnation.
Montevideo. Ja, also die Bayern, die kommen ja dann zurück. Die sind ja hoffentlich dann rechtzeitig wieder da für den Euroleague Media Day am Mittwoch.
Genau, die kommen Dienstagnachmittag zurück. Also die Kollege Bartel und die anderen Nationalspieler, die haben echt gute Offseason hinter sich.
Die sind Senatoren.
Auf diversen, also mindestens, Kontinenten.
Lufthansa Hons. Es soll ja, haben wir das, wie war das? Es gibt noch eine Klasse über Hon, ne? Bei Lufthansa Miles and More.
Gibt's das? Ich dachte, der Horn-Circle ist.
Ich habe irgendwie jetzt mal gehört, es gäbe noch einen drüber.
Okay. So.
Aber ich habe den Namen vergessen.
Das ist dann Barack Obama und so, oder wie? Gut. Ja, BBL startet morgen.
Genau.
Du kommentierst.
Ich kommentiere ein Spiel und zwar bei einer Mannschaft, von der manche sagen, das ist somit das interessanteste Projekt, weil. Naja, wir haben ja oft das Problem, dass die Mannschaften neu zusammengestellt werden, hohe Fluktuationen haben. Ja, oder
interessantes Projekt.
Nein.
Nein, ist kein interessantes Projekt.
Worauf will ich jetzt hinaus? Ich will doch jetzt auf Fluktuation, unbekannte Spieler, neue...
Ja. Ich meinte nur,
welcher BBL-Verein hat sich im Wesentlichen, fast ausschließlich, ich möchte fast sagen zu 100% mit bekannten Namen, fast ausschließlich auch aus der BBL verstärkt?
Bamberg.
Ulm.
Ich weiß.
Patrick.
Ja. Patrick Heckmann.
Ja. Andi Obst.
Zoran Dragic. Bewährgesicht.
Und natürlich auch neue, ja, aber das, ich habe nicht zu 100%.
Ja.
Du bist schon aggressiv. Du hast die WM noch nicht verdaut. Ich merke das an jeder Bewegung.
Du hast die WM
nicht. Ich merke es. Sprich nicht so mit mir. Und sie haben Killian Hayes, 18 Jahre jung.
Megatalent.
Megatalent auf der 1.
Ja.
Super spannend. Und wen haben wir noch vergessen? Derek Willis auf der großen Position, Seth Hinrichs, also Fechter und Göttingen letztes Jahr gespielt. Tolle Sache, deswegen, das ist das Gute, ist, dass man die alle so kennt. Und dann denkt man, jetzt spielen sie halt in Ulm und Wiedererkennungswert.
Neuen Sportdirektor oder zum ersten Mal ein Sportdirektor. Genau. Und habe ich auch schon gesagt, als sie dieses Projekt bekannt gegeben haben, dass das ja schon ein schöner Gegenentwurf ist zu dieser doch traditionellen hohen Fluktuation innerhalb der Liga. Und wenn man da Talente auch über den Weggang hinaus mit Ulm in Verbindung halten will. Das war ja das Konstrukt. Klingt komisch, aber...
Wäre dann bei den Franzosen eventuell der Fall.
Das wäre dann der erste Case-Fall.
Wenn der dann in einem Jahr vielleicht auch wieder geht. Es soll ja angeblich einer der Top-Draft-Picks werden können, sollen, müssen. Im Jahr 2020 wird der Draft stattfinden, während die deutsche Mannschaft sich versucht, für Olympia zu qualifizieren Ende Juni. Trauma.
This is fucking joke.
Aber spannend. Morgen gegen Fechter, das heißt schon mal die erste Bewährungsprobe.
Also der Point Fechter, du kommentiert das, BBL geht los. Machen wir jetzt ein Preview oder was machen wir überhaupt?
Ich weiß es nicht. Wir
werden. Sag mal deinen Favoriten.
Das ist ja eine total doofe Frage.
Es gibt keine doofen Fragen.
Ja, aber eigentlich kommen nur zwei Teams in Frage. Bayern und Berlin. Also wenn ich mir die Bayern angucke mit der Verstärkung, an die kommt man kaum vorbei. Berlin im Kern auch, zusammengeblieben.
Auch clever verstärkt. Bin ich sehr gespannt.
Muss man mal gucken, wie die alle sich da so zurechtfinden, ob das reicht. Und vor allen Dingen das berühmte Thema Rookie-Saison Euroleague.
Das ist ein Megafaktor. Ja,
also wir erinnern uns an Bamberg damals, die auch ein bisschen Probleme hatten, sich dann zurechtzufinden. Aber gut, ist ja egal. Jedenfalls
klar.
Beide Mannschaften
Bayern, in der Berlin. Euroleague. Dann wird es super spannend danach. Also wie stark Ulm wirklich sein kann mit diesem Kader, wie stark Bamberg ist mit neuem Coach,
genau.
Auch neues Konzept.
Vorbereitungsphase Oldenburg macht einen guten Eindruck. Ludwigsburg macht einen knackigen Eindruck, muss man sagen.
Ja.
Bei Fechter bin ich mal gespannt, also das ist auch okay, also die spielen ja wieder so.
Faktor Coach geblieben.
Ja, also. Spielen ja so ähnlich, sage ich mal. Ich habe da mal ein bisschen reingesneakt in die Vorbereitungsvideos.
Hat sich ja doch damit beschäftigt.
Ja, aber nicht im Niederbayern. Jedenfalls, das wird schon mal spannend, weil Ulm-Fechter finde ich nochmal, das ist einfach super interessant, auch wie die eben, wie so ein 18-jähriger Point Guard damit umgeht, mit der Trap-Defense und dann eine Woche später spielt Ulm schon im Eurocup gegen Virtus Bologna. Das heißt, das spielt er gegen Milos Teodosic.
Ach, mega.
Wow.
Ja, Teodosic spielt im Eurocup, das ist alles
Wahnsinn.
Ja, ja.
Also, schöne Geschichten.
Unbedingt anschauen,
Schöne Geschichten.
Berlin natürlich, das wird eine richtungsweisende Saison, kann man glaube ich sagen.
Für Berlin.
Für Berlin. Mhm. Ja, definitiv. Also, wie du sagst, mit der Doppelbelastung, Rookie-Saison. Also, sie haben ja Euroleague gespielt, aber noch im alten Modus. Das ist die, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, das ist die erste Saison mit diesem Round-Robin, heißt das ja so schön, neudeutsch, jeder spielt gegen jeden,
einfach
wie eine zweite Liga spielen.
Hin- und Rückspiel einfach.
Parallel zum BBL,
ja.
Und sie feiern 30-Jahr-Jubiläum.
Oh, da hat unser Xandi was vorbereitet. Wir müssen das anteasern. Du musst einfach nur in Deutschland sagen, Schnäppchenverkauf oder
Gewinnspiel.
Es gibt was gratis.
Ja.
Und schon hast du sofort...
Machen wir am Ende.
Machen wir am Ende.
Ach, ich wollte es nur mal teasen, weißt du, Radio-Style, du kommst aus dem Radio.
Ja.
Aber hat man zu deiner Zeit noch nicht geteased wahrscheinlich.
Was soll denn zu meiner Zeit heißen? Glaubst du, ich habe noch mit einer Drehkurbel das Radio bedient.
Ich weiß es nicht. Also.
Wir haben Gewinnspiele rauf und runter gemacht.
Ja?
Ja, klar.
An welches erinnerst du dich besonders?
Oh, da gibt es immer, es gab meistens Eintrittskarten.
Für
Kinos, lokale Kinos.
Okay.
2x3 Eintrittskarten für den Film, der am Donnerstag startet im Cinema.
Top Gun zum Beispiel.
Mehr so Programmkino.
Programm.
Ja, weißt du, Kultur und.
Als du auch noch die Filme bewertet hast. In deiner
Nachricht. Der Xandi ist heute im Agro-Modus. Wie geil ist das?
Wir gehen auch in unsere dritte Saison jetzt übrigens.
Wo? Wer?
Wer was? Wir beide.
Wir beide?
Mit diesem Format hier.
Das ist das verflixte dritte Jahr. Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir hatten ja in dem Sinne keine Verschnaufpause.
Überhaupt nicht. Musste nur immer wieder die Frage stellen. Are you the hardest worker? Puh, ja. Auch im Jahr 3 musst du dir diese Frage stellen.
Wir hatten in dem Sinne keine Sommerpause. Nee, noch ganz kurz, also mit dem Podcast im Juli haben wir nichts gemacht.
Ja, und jetzt letzte Woche einfach so eine Folge aus.
Weil wir es können.
Und weil du nicht da warst.
Ich war.
Du hast gesagt, du wärst nicht da.
Ich war,
da.
Ich war so da, aber ich war auf Reha, Gedankenreha.
Ja. Ja, es.
Das kennst du nicht, sowas. Du bist der hardest worker. Du bist eigentlich der hardest worker.
Nee. Denk nur mal weiter in unsere Redaktion.
Ja, gut, da ist noch jemand.
Da ist
noch jemand. Hallo Manu. Man kann es uns hören, Manu. An dieser Stelle mal ein Lob an unsere Redaktion.
Ja.
Erneut. Das sind die hardest worker.
Das sind wirklich
die hardest worker. Wirklich, was da abgeliefert wurde von Manu, Sarah, Ali und wie sie alle heißen.
Ja, einfach nur.
Magical.
Das war magical. Mhm. So, haben wir das auch, die Bauchpinselei erledigt. Jetzt rufen wir einfach mal, es ist etwas zu früh, vielleicht machen wir zum Stilmittel der neuen Saison. Wir rufen zu früh bei unseren Gesprächspartnern.
Aber das ist doch total undeutsch.
Ach so, ich habe noch eine Sache.
Oh, das klingt gut.
Negativ, leider negativ. Oh. Natürlich habe ich Anfragen bekommen von Abdis, die gesagt haben, super, Heiko Schafazek ist zurück. Den wünsche ich mir im Interview.
Stimmt.
Im Podcast.
Haben Leute geschrieben.
Mhm. Hm. Danke für die Anfrage. Natürlich war das auch unser Gedanke.
Hm. Herzlich willkommen zurück
an der Stelle. Genau, mit Heiko Schafazek zu reden. Er möchte aber nicht. Heiko Schafazek möchte nicht im Podcast reden. Mehr weiß ich noch nicht. Ich habe noch nicht direkt mit ihm gesprochen, sondern es gab nur eine Anfrage über die Hamburg Towers.
Hm.
Er möchte sich auf den Sport konzentrieren. Ich weiß noch aus der Zeit, wo er hier in Deutschland war, dass er generell nicht so gerne Interviews gibt.
Er war mal bei dir im Podcast, als du noch Solo gemacht hast, glaube ich. Oder auch immer wieder Solo-Episoden eingestreut hast.
Ja, also
zu telekombasketball.de Zeiten.
Also die Sache ist die, vielleicht weiß er auch mit meinem Namen nichts mehr anzufangen oder mit unserer Liga oder mit dem Podcast. Ich treffe ihn aber nächsten Montag.
Weil?
Weil Hamburg in München spielt und ich bei dem Spiel bin.
Sehr gut.
Und dann quatsche ich ihn nochmal an. Ja? Und liebe Abdis, wenn ihr das unterstützen wollt.
Wie sollen Sie
das? Ja, Social Media bei den Hamburg Towers reinschreiben, Heiko S. in den Podcast zu Xandi und Michael. Das, alles, was uns hilft in der Hinsicht, weil wir hätten ihn natürlich gerne, er gibt nicht gerne Interviews, das ist sein gutes Recht.
Absolut, ja.
Ich
ja.
auch nicht übrigens, aber manchmal ist es doch nicht schlecht, macht Spaß.
Manchmal muss man auch einfach nur take your ass out of the
comfort zone. Genau. Und wir wollen ja nichts Böses, wir sind ja oft, fast immer, meistens sehr lieb. Auch zu unserem nächsten Gesprächspartner, der ist einer der häufigsten Gäste, oder? Weiß ich gar nicht. Am Anfang häufiger, dann wurde es ein bisschen weniger und dann gab es eine Phase, wo er nicht so gerne wollte.
Ja.
Das haben wir auch hier thematisiert.
Du hast ihn ständig gefragt.
In seiner Zeit als Headcoach bei Ratio Farm Ulm und es immer noch so auf der Kippe stand, kommen die in die Playoffs oder nicht, da hat er uns dann ja das Versprechen gegeben und auch eingehalten, dass er uns zur Verfügung steht, wenn sie in den Playoffs sind.
Hat er auch gemacht.
Ja, genau. Ja. Und jetzt ist natürlich die Zeit gekommen, um mit Thorsten Leibenaert über seine postmenstruative Headcoach-Phase zu sprechen. Und er ist ja jetzt der Sportdirektor.
Sein erstes Interview bei uns als Sportdirektor.
Und die Position des Sportdirektors, der auch dem DBB gut zur Verfügung stehen würde.
Oh, wow.
Traumata. Die wollen wir natürlich mit ihm besprechen, was er denn jetzt da so macht und wie sich sein Leben verändert hat und ja, einfach jetzt nach so vielen Jahren als Head Coach, Sportdirektor zu sein, wie man sich da so fühlt. Und deswegen rufen wir nach Ulm.
Was Hallo Thorsten.
Nach Ulm? Ich wollte gerade noch sagen, oder nach Ulm herum, aber das muss man sich einfach verkneifen. Es gibt Dinge, die gehen nicht mehr. So, da ist er. Guten Tag, Thorsten.
Ich grüße dich, Michael. Hallo, Alex.
Hallo.
Ja, ist das schön, oder? Morgen geht die Saison los. Das heißt, der Sportdirektor hat nichts mehr zu tun. Die Mannschaft ist eingekauft, sie steht da und ab sofort hat der Coach die komplette Verantwortung. Ist das jetzt die ruhigste Phase wohl, vermutlich in der Saison für dich?
Also bislang kann ich mich nicht über mangelnde Arbeit beschweren, aber es ist in der Tat so, seitdem die Vorbereitung begonnen hat und die Mannschaft so zusammengestellt worden ist, ist es nicht mehr ganz so stressig insgesamt. Ja, aber es gibt genügend Arbeit, zumal mein Job jetzt nicht sich nur mit der ersten Mannschaft befasst, sondern halt auch mit Strukturen entwickeln für die Zukunft, für unseren Orange Campus. Deswegen glaube ich nicht, dass mir langweilig wird. Aber die stressigste Phase war in der Tat Juni, Juli, August.
Wir gehen mal einfach davon aus, dass auch in deiner Zeit als Head Coach du schon mit der Neugestaltung dieses Kaders mit betraut wurdest, logischerweise. Wir haben gerade schon im Vorgespräch, das hast du nicht mitbekommen, gesagt, dass das Ulmer Projekt deswegen so interessant und so schön ist, weil viele bekannte Namen uns begegnen werden mit Verstärkungen aus der BBL. Weil eben ja bei vielen Vereinen diese Fluktuation so hoch ist und der Identifikationsgrad so schwierig aufzubauen ist. Inwieweit hat das auch eine Rolle gespielt bei der Zusammensetzung dieses Kaders, dass man gesagt hat, das ist doch schön, so ein Derek Willis, einen Seth Hinrichs oder einen Zoran Dragic von mir aus, auch wenn er nicht in
der Andy Obst.
Andy Obst.
Ja.
Das sind alles Leute, die man, Patrick Heckmann, die man kennt. Wie wichtig war das?
Ja, also die Identifikation spielt eine untergeordnete Rolle, darf jetzt auch nicht, sag ich mal, an vorderster Stelle stehen. Wir müssen gucken, welche Spieler wir wirklich für gut erachten und welche wir als die richtigen Puzzlestücke finden. Ja, und wenn dann dazu kommt, dass da ein Spieler ist, den die Fans schon kennen. Ja, Patrick Heckmann hat hier herausragend Spiele gemacht. Der ist in ganz besonderer Erinnerung für die Ulmer Fans. Dann ist das ein nettes Add-on, aber das ist jetzt nicht der Beweggrund, warum man einen Spieler holt. Mhm. Und man muss auch sagen, es ist insgesamt leichter, einen Spieler zu verpflichten, den man schon mehrfach während einer Saison hat beobachten können. Es ist etwas schwieriger, einen Spieler zu verpflichten, der letztes Jahr in Japan oder in der G-League gespielt hat. Gleichzeitig birgt eine solche Verpflichtung natürlich mehr Überraschungspotenzial.
Inwieweit, wie fühlst du dich jetzt eigentlich bei dieser Situation? Also jetzt geht morgen die Saison los gegen Vechta. Du hast sicherlich auch die Vorbereitungsspiele mitbekommen. Muss ja schon nach wie vor eine etwas ungewöhnliche Situation sein, von der Tribüne das auszusehen? Oder bist du einer, der auch auf der Bank sitzen wird? Hat sich das schon geklärt?
Nein, ich werde nicht auf der Bank sitzen. Ich glaube, das würde keinem gut tun, der ganzen Beteiligten. Ich bin froh, dass ich jetzt etwas abseits von der Mannschaft sitzen werde, aller Wahrscheinlichkeit meistens hinter dem Korb mit Blick auf die Bank. Finde es insofern auch ganz spannend, dass ich in die Gesichter schauen kann und die dann auch noch erkennen kann. Also ich will auch nicht irgendwo oben auf der Tribüne sitzen.
Ah, okay.
Aber es ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich habe ja auch sonst oft Spiele beobachtet, sei es von unserer Pro-B-Mannschaft oder sei es von Jugendteams. Und diese beobachtende Rolle während eines Spiels finde ich jetzt nicht was komplett Neues. Es macht auch sehr viel Spaß. Ich finde toll, wie die Mannschaft momentan arbeitet, was Jaka mit der Mannschaft macht. Und ich freue mich genauso auf das Spiel, wie ich mich auf die Spiele gefreut habe, als ich Coach war.
Der neue Coach, Jaka Lakovic, das ist sein erster Headcoach-Job, wenn ich das so richtig alles recherchiert
habe. Ja, zumindest über eine gesamte Saison hinweg. Mhm. Er ist mal interimsweise für die letzten, ich glaube, 3 oder 4 Spiele eingesprungen in Bilbao. Dort hat er ganz kurz auch schon Headcoach Luft schnuppern können, aber was jetzt so eine gesamte Saison, auch Mannschaftszusammenstellung, Vorbereitung angeht, das ist für ihn die Premiere.
Kannst du uns etwas über seine Philosophie vermitteln, was er denn so vorhat? Offensiv, defensiv?
Ich kann so ein bisschen erzählen, wo er herkommt. Und ich glaube, daran lässt sich ableiten, wie dann auch das Spiel geprägt sein wird. Er hat unter wirklich ganz beeindruckenden Coaches arbeiten dürfen. Sei es Obradovic, sei es Ivanovic, sei es Xavier Pascal.
Also da waren wahnsinnig viele Top-Vereine, wo er gespielt hat. Ne?
Barcelona, genau, Panathinaikos. Von Galatasaray über über Panathinaikos Barcelona eine lange Zeit. Also der hat schon einiges erlebt und war ja dann nicht irgendwie nur ein Mitläufer, sondern teilweise MVP, hat, ich glaube, 13 nationale Titel gewonnen. Also da war, das ist wirklich eine absolute Ikone gewesen als Spieler. Da eher, sag ich mal, Balkan-Coaches geprägt. Und dann hat er ja angefangen, in Spanien Trainer zu werden und ist dort mit Sicherheit eher von der spanischen Schule geprägt. Letztlich sogar auch so ein bisschen Aito, weil dessen damaliger Co-Trainer Carlos Duran war dann wiederum der Headcoach letzte Saison in Badalona, wo Jaka als Co-Trainer fungiert hat. Darüber hinaus hat er für die slowenische Nationalmannschaft gearbeitet. Das ist Kokoschkov gewesen, der ja dann als erster rein europäischer Coach in der NBA Fuß fassen konnte letzte Saison. Also ich glaube, es ist so ein Mix aus, ja, was man auf dem Balkan lehrt im Basketball, was ja mit Sicherheit nicht das Schlechteste ist, gleichzeitig aber auch das Ganze sehr modern. Kokoschkov ist ein unglaublich moderner Trainer, der auch dieses amerikanische Denken sehr gut versteht. Dem es jetzt nicht nur um, was weiß ich, Disziplin bis zum geht nicht mehr geht, sondern der da auch weiß, wie die Amerikaner ticken, wie es ist, Spielern Freiheiten zu geben. Dann wiederum dieses spanische Basketballspiel, was sehr über Team definiert ist, was sehr auch über Druck, Pressure in der Verteidigung definiert ist. Also all diese Einflüsse werden, denke ich, auch in unserem Basketballspiel eine große Rolle spielen. Und das waren auch die Gründe, warum wir Jaka neben seiner Persönlichkeit so unglaublich spannend als Coach finden.
Eine andere Personalie, wir haben ein paar Namen gerade schon genannt, aber die vielleicht sportlich interessanteste oder spektakulärste ist die Verpflichtung eines 18-jährigen Franzosen namens Killian Hayes. Und der wird also schon natürlich wieder als der neue, was weiß ich, NBA Draft Nummer 7 im Jahr 2021 oder vielleicht sogar noch früher gehandelt, wird wohl auch bei euch viel Verantwortung bekommen auf der Guard-Position, auf der 1. Das ist spannend, ein 18-Jähriger, der da sozusagen die Mütze aufgesetzt bekommt. Was ist der wirklich schon so reif und so fertig, dass man sagen kann, hier, Augen zu und durch, nimm den Ball und ja, treib diese Truppe an, führe sie.
Also wir trauen es ihm auf jeden Fall zu. Das ist mit Sicherheit keine leichte Aufgabe. Ist aber auch keine Aufgabe, der in den ersten 2 Wochen gerecht werden muss. Der hat bei uns einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Wir waren auch in der Vergangenheit immer ein Verein, der mit Geduld Herausforderungen angeht und diese Herausforderungen mit ihm als Point Guard erfolgreich Basketball zu spielen, die ist natürlich besonders spannend, die gehen wir sehr gerne an. Mhm. Ich finde aber auch, dass das jetzt nichts so Außergewöhnliches ist. Natürlich, ein so junger Spieler, der dann die Fäden in der Hand halten soll, das sieht man jetzt nicht jeden Tag, aber ich kann mich an Situationen in der Basketball-Bundesliga erinnern, wo es das schon mal gab, unter anderem. Das ist jetzt schon ein Weilchen her, ich glaube 16, 17 Jahre, da durfte ich Co-Trainer unter Stefan Koch sein in Gießen und dort haben wir Anton Gavel als 18-jährigen Point Guard verpflichtet und sein Backup war Heiko Schafazek, ebenfalls 18 Jahre. Mhm. Und wahrscheinlich spielte diese Erfahrung auch noch eine gewisse Rolle im Hinterstübchen, denn das war eine sehr gute Erfahrung. Ja, das ist damals voll aufgegangen. Jetzt ist die Liga eine andere, die Herausforderung größer. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass Killian Hayes kein kleineres Talent ist als die beiden.
Ah, okay. Also, ja, er kriegt ja wirklich extreme Vorschusslorbeeren. Und ist das auch so eine Geschichte, da hat Xandi gerade schon drüber gesprochen, eben bei uns im Vorgespräch, dass dies mit dieser Orange Academy und dieser Ausbildung und wenn der später mal irgendwo hingehen sollte, dass man da noch irgendwie so eine Bande behält? Zu einem Spieler wie Killian Hayes? Also ist da auch so ein Hintergedanke dabei?
Der Hintergedanke ist bei all unseren Spielern, was wir für wichtig erachten, ist, dass wir den jungen Spielern, die wir ausbilden, mitgeben, dass sie sich merken, wo sie ausgebildet worden sind. Dieser Alumni-Gedanke, den es ja sehr stark am College gibt, den gibt es hier in Europa nicht ganz so. Und ich glaube, dass wir Spielern wirklich was mitgeben können, was ihnen in ihrer Karriere helfen wird, was sie wirklich nach vorne bringen wird. Und Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir als Organisation in der Lage sein werden, selbst wenn ein Spieler dann nicht mehr bei uns spielt, ihn in seinem Weg zu begleiten, ihm weiterzuhelfen. Wie das dann im Einzelnen aussieht, weiß ich nicht. Ja. Ein Beispiel, das erwähnen wir in dem Zusammenhang gerne, ist, dass er sich vielleicht in den Sommermonaten bei uns fit hält. Ja. Und da spielt halt der Orange Campus eine große Rolle, weil der gibt uns die logistischen Möglichkeiten
dafür. Ja, ja, wird man mal weiter beobachten müssen. In jedem Fall interessanter Kader. Also ich habe ja schon mal gesagt, das ist wirklich, ja, Derek Willis war einer, den wir in der vergangenen Saison, also respektive ich, muss ich sagen, immer wieder hoch gelobt haben. Hinrichs aus Vechta von dem Programm, das allen gefallen hat. Dazu natürlich noch jemand, wenn ein Spieler wie Andy Obst als Nationalspieler von einem ACB-Team nach Deutschland zurückkommt. Großer, großer Sport.
Zoran Dragic nicht zu vergessen.
Zoran Dragic, also, ein Riesenname. Also das sind natürlich solche interessanten Persönlichkeiten und Charaktere. Da wollen wir doch vom neuen Sportdirektor jetzt direkt mal das Saisonziel hören.
Lieblingsfrage. Ich dachte, ihr kommt mit.
Ja, ich wollte es mir verkneifen, aber ich dachte mir, ja, aber irgendwie muss es so plump einfach sein.
Ja, genau. Also, du hast wirklich lang ausgeholt, um dann wirklich sowas Banales zu fragen.
Genau.
Etwas enttäuscht bin ich schon. Ja. Gedacht, da kommt jetzt wirklich der Knaller.
Ich nicht, ich bin schon gewohnt.
Ich kann in die andere Richtung gehen.
Man stumpft irgendwann ab. Ja,
genau. Sagen wir es mal so, als du den Kader zum ersten Mal komplett beim Training gesehen hast, was hast du dabei für eine Vision gehabt, als du die Mannschaft zum ersten Mal vollständig auf dem Parkett...
Vision hat, muss zum Arzt, sag ich. Ich habe keine Vision gehabt. Ich habe aber gedacht, ja, das ist eine ziemlich junge Mannschaft. Ich glaube, wir sind irgend sowas wie die drittjüngste Mannschaft. Und auch was Erfahrung angeht, merkt man das in gewissen Bereichen. Wir haben, was die ausländischen Spieler angeht, genau einen Spieler, der auf Eurocup, Euroleague-Niveau schon gespielt hat. Und das ist der Zoran Dragic. Mhm. Alle fünf anderen Ausländer haben das nicht.
Ja.
Und das ist erstmal relativ wenig. Oder auch, man könnte auch sagen, ja, da wart ihr aber ganz schön mutig bei eurer Mannschaftszusammenstellung. Wir sind ja diejenigen, die sich immer einbilden, ja, wenn man mit jüngeren Spielern arbeitet, wird sich das mittelfristig bis langfristig mehr auszahlen. Ja. Da geht man aber in der Tat auch ein gewisses Risiko ein. Ich bin mir sicher, andere Mannschaften, wenn sie die Möglichkeit haben, in Eurocup zu spielen, werden sich sagen, ja, aber wir brauchen Eurocup erfahrene Spieler. Ja. Die haben wir in der Tat relativ wenig, aber gleichzeitig glauben wir, mit Zoran Dragic, mit Patrick Heckmann, mit Per Günther, drei Jungs zu haben, die wirklich sehr erfahren sind. Und ich würde auch sagen, Seth Hinrichs mit seinen 27 ist nicht mehr der Unerfahrenste. Mhm. Alle anderen in der Tat eher jünger, eher etwas weniger Erfahrung, aber gleichzeitig mit ordentlich Entwicklungspotenzial. Und das ist das Spannende für uns.
Welchen Stellenwert hat denn der Eurocup in dieser Saison?
Wenn man der Eurocup hat wie in jeder Saison den Stellenwert, dass es ein für uns großes Privileg ist, dort spielen zu dürfen, welches wir sehr ernst nehmen. Gleichzeitig erwähnen wir immer Bread and Butter. Der Wettbewerb ist die Bundesliga. Ja, also da geht es um die Wurst. Man kann es sich nicht erlauben, eine nette Eurocup-Saison zu spielen, aber dann in der BBL eine schlechte Rolle zu spielen, ist nicht gut. Also wir müssen verstehen, am Wochenende zählt es. Ja, während der Woche kann man auch mal ein bisschen mehr experimentieren. Gleichzeitig wollen wir dann natürlich trotzdem konkurrenzfähig sein. Und das waren wir auch in all den Jahren immer. Meines Wissens sind wir mit einer Ausnahme immer in die zweite Runde gekommen in Europa. Und ich hätte nichts dagegen, wenn uns das auch diesmal wieder gelingt. Mhm. Aber der Eurocup bietet gleichzeitig für uns sich als Plattform an, auch unsere vielen jungen Spieler vielleicht etwas länger einzusetzen. Dann können die Etablierten vielleicht auch etwas Kräfte sparen dann für den wichtigen Wettbewerb am Wochenende.
Okay, weil darauf zielte die Frage auch ein bisschen indirekt ab, weil wir immer sehr spannende Lineups sahen bei Ulm im Eurocup in den vergangenen Saisonen. Das heißt, damit können wir wieder rechnen, dass da eben junge Spieler auch mal Starter sein dürfen und so weiter.
Ich würde es nicht ausschließen. Also so wie Jaka bislang in der Vorbereitung agiert hat, könnte man das tatsächlich erwarten. Gleichzeitig ist er aber auch ein Trainer, der jetzt nicht nur weil wir uns die Nachwuchsarbeit auf die Fahnen schreiben, gleich einen Jungen in die erste Fünf hebt. Ja, also der muss dafür was leisten. Ja, der muss sich im Training durchgesetzt haben. Und natürlich dieses Prinzip gefällt jedem, der in der Verantwortung steht.
Ja, das ist keine einfache Gruppe da übrigens im Eurocup, ne? Das darf man auch nicht übersehen.
Ich schau grad nach,
Andorra, Bologna, Monaco.
Ja, es geht.
Patras war letztes Jahr.
Bologna mit Teodosic vielleicht im ersten Spieltag.
Ja, genau.
Also da sind schon ein paar ordentliche Brocken dabei. Ja, genau. Aber mir ist es so lieber, als dass wir eine Gruppe haben, wo wir denken, na gut, das ist ja leicht. Ja. Also in der Regel als Underdog geht man ein bisschen aufmerksamer in die Partien, geht mehr fokussierter rein und wir werden hier einige Basketball-Leckerbissen erleben und wir werden das definitiv auch sehr ernst nehmen.
Haben wir schon über das Saisonziel gesprochen in der BBL? Weiß ich gar nicht. Habe ich da schon angesprochen?
Siehst du, jetzt hast du wenigstens nicht den Rattenschwanz an Komplimenten vorgeschoben, sondern gleich bist du mit der Tür ins Haus. Da hat sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren nichts geändert. In Ulm freut man sich immer, wenn man die Playoffs erreicht, ist ein bisschen enttäuscht, wenn das nicht klappt. Und mein Eindruck ist, dass sich auch dieses Jahr in diesem Kosmos bewegen wird. Was ich von Jaka jetzt in der Vorbereitung gelernt habe, dass er wirklich ungern jetzt auch schon über April, Mai spricht, einfach weil das noch so weit hin ist, dass man Ziele während der Saison entwickeln kann, ja, und auch neu definieren kann, wenn so die ersten kleinen Etappen erreicht worden sind. Und deswegen ist es uns gar nicht so wichtig, jetzt schon über Mai zu reden, sondern wir reden deutlich lieber über morgen.
Was ist so dein genereller Eindruck, wenn du dir die Mannschaften in der BBL anschaust? Also du hast natürlich mit Bayern und Alba jetzt zwei Euroleague-Teams. Die Bayern haben nochmal den Kader, muss man sagen, noch ein bisschen besser abgeschmeckt wahrscheinlich. Da kommt so ein Greg Monroe mal einfach rüber. Lesoa haben wir gesehen, was der auch am Brett ausrichten kann. Die Berliner haben sich spannend verstärkt. Da kommt ein Markus Eriksson, da kommt ein Tyler Cavanaugh. Hast du die Sorge, dass dieses Gefälle zwischen den beiden Teams und dem Rest der Liga noch größer werden könnte, als es im vergangenen Jahr der Fall war?
Ehrlich gesagt nicht. Die müssen ihre Kader so hochkarätig besetzen, weil sonst A, die Herausforderung in der Euroleague, aber B, auch die Doppelbelastung gar nicht möglich ist. Ja. Da werden auch immer ein, zwei richtig nette Jungs am Wochenende gar nicht aufgestellt sein. Das heißt, sie können die auch nicht wehtun. Ja.
Interessanter Gedanke.
Ja, und das ist auch gar nicht so leicht. Ja, also im Fußball ist es ja normal, dass nicht jedes Mal die gleichen 12 dabei sind. Aber im Basketball ist das relativ ungewöhnlich. Geht aber in meinen Augen auch nicht anders, wenn du auf Euroleague-Niveau spielst. Wenn du da, wie viele Spiele haben die auch nochmal 34? Ist nicht anders zu bewerkstelligen. Aber da kann man trotzdem davon ausgehen, dass es für die auch am Wochenende schwierig werden wird. Ja, das ist kein Selbstläufer, eine BBL-Saison zu spielen, gegen Mannschaften, die natürlich, wenn dann ein Euroleague-Team kommt, extrem heiß sein werden. Also ich glaube nicht, dass da zwei Teams vorauseilen und alle nur noch beide stehen, denen nachblicken werden. Ich sehe vor allen Dingen halt auch Teams wie Oldenburg, wie Bonn, wie Bamberg, wie Vechta, denen ich allen zutraue, dass sie an einem guten Tag eine Mannschaft wie München oder Berlin schlagen. Und ich hoffe, dass wir uns in diese Kategorie ebenfalls einreihen können.
Es gibt noch eine neue Kategorie an Fragen, Thorsten, mit denen du dich als Sportdirektor zukünftig auseinandersetzen musst. Das sind solche Dinge wie 17er Liga, 18er Liga. Das sind ja jetzt auch neue Konstellationen. Wir haben bei euch im Verein mit dem Geschäftsführer Thomas Stoll einen Die-Hard-Verfechter der 18er Liga in den letzten Jahren immer wieder zu Wort kommen lassen, beziehungsweise wenn er sich halt zu Wort kommen lassen wollte, wie habe ich jetzt formuliert? Grammatikalisch unsauber. In jedem Fall, jetzt haben wir eine 17er Liga, weil durch dieses doofe Theater mit Nürnberg keine Lizenz und blablablub und keine Halle, ungerade Anzahl an Spielen, eine Mannschaft muss immer pausieren. Wie ist denn eigentlich deine Vorstellung von der Ligagröße? Sind wir da jetzt auf einem Weg, der sowieso zu einer 16er Liga führen wird? Sollte man das wieder auf 18 hochjazzen? Oder hat die Ligagröße mit solchen Dingen, wie sie jetzt in Nürnberg passiert sind, überhaupt gar nichts zu tun?
Also beurteilen, warum Nürnberg die Lizenz nicht bekommen hat, kann ich leider nicht. ich nehme zur Kenntnis, dass es da jemanden gibt, der sich das gut überlegt hat und es den Nürburgern unter den Bedingungen nicht zugetraut hat. Es ist schade, dass wir jetzt mit 17 Teams in die Runde gehen und nicht mit 18. Und ich hoffe, dass das nur eine vorübergehende Situation ist und die auch wirklich schnell vorübergeht und wir in einem Jahr wieder mit 18 Mannschaften antreten. Ich sehe überhaupt keinen Sinn in einer Liga-Verkleinerung und werde mich ebenfalls vehement dafür einsetzen, dass die Liga bei der 18er-Größe bleibt.
Wie gefällt dir dieses Euroleague-System dann? Also das ist ja im Grunde auch eine 18er-Liga jetzt mit Hin- und Rückspiel, also auch 34 Spieltagen.
Ja, das ist knackig. Also das ist schon eine ganze Menge. Ja. Jeder, der in dieser Liga spielen möchte, der wird sich auch voll überlegen, können wir unserem Kader zumuten, diese hohe Belastung zu gehen. Ich sehe aber wirklich nicht, warum wegen zweier Teams 16 andere Teams zurückstecken sollen, zwei sogar ganz aus der Liga raus müssen. Wenn mir die Möglichkeit gegeben wird, Euroleague zu spielen, dann werde ich nicht sagen, okay, aber dann müssten alle anderen 16 bitte ordentlich Rücksicht auf mich nehmen und bitte am besten noch zwei Heimspiele streichen, vier Spiele insgesamt. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Zumal man ja auch feststellen kann, dass die Akzeptanz beim deutschen Basketballzuschauer deutlich höher ist, wenn es um BBL geht, als wenn es um internationalen Wettbewerb geht. Und deswegen kann ich auch gar nicht diese ständigen Rufe verstehen, weil ich habe das Gefühl, man würde sich absägen, wenn man auf dem eigenen Ast sitzt.
Ja, also die Liga muss in jedem Fall stark bleiben. Das ist das Brot- und Buttergeschäft des deutschen Basketballs. Also weil es ja auch so Geschichten gibt, dass zum Beispiel Maccabi schon überlegt hat, mit zwei unterschiedlichen Teams anzutreten. Eine für die Euroleague, eine für die israelische Liga. Olympiakos, gut, das ist ein Spezialfall. Zweite griechische Liga, die haben auch zwei Teams für die kommende Saison. Also generell ist da ja so ein bisschen manches im Argen. Aber
das sehe ich auch so. Und ich sehe auch die Probleme, die diese Euroleague-Teams haben, aber ich sehe nicht, dass die auf Kosten der BBL-Teams, die auch gute Arbeit machen, geführt werden sollen. Ja, also es wird keiner gezwungen, Euroleague zu spielen. Wenn du das Gefühl hast, du kannst es nicht stemmen oder wenn du das Gefühl hast, du musst es mit zwei Teams machen, dann mach es mit zwei Teams. Ja. Die israelische Situation ist natürlich auch nochmal eine andere. Dort ist die Positivquote etwas anders als bei uns. Dort müssen israelische Spieler auch im Feld sein. Und da ist es in der Tat extrem schwierig, sowas wie einen mannschaftlichen Rhythmus zu bekommen, wenn einfach am Mittwoch und am Freitag du unbegrenzte Leute einsetzen kannst und dann am Sonntag musst du 80 Minuten israelische Spieler einsetzen. Ja, das macht das Coaching an sich ja schon extrem schwierig. Da hast du ja faktisch schon zwei Mannschaften.
Hättest du denn noch irgendwelche Vorschläge, was die Entwicklung der Liga angeht? Also natürlich will ich jetzt nicht zum 124. Mal wiederholen, die BBL soll 2020 die stärkste Liga Europas sein. Nee. Wir hatten im WM-Finale 14 Spieler aus der ACB. Das ist also mit Abstand die stärkste Liga Europas, auch in den nächsten Jahren. Aber fallen dir so ein paar Sachen ein, wo du sagst, das können wir vielleicht von der ACB lernen oder insgesamt andere Entwicklungen, wo du sagst, die sollten wir hier auch etablieren?
Na, ich glaube, wir sind mit vielen Sachen auf einem guten Weg. Ich bin ein Freund vieler Standards, die Liga eingeführt hat. Ich glaube, wir müssen das Coaching verbessern, wir müssen Rahmenbedingungen verbessern. Was wir nicht in dem Maße verbessern können, sind die finanziellen Bedingungen. Ja, und allein schon aufgrund der Steuergesetzgebung haben wir hier in Deutschland einen gewissen Nachteil. Das heißt, es wird immer so sein, dass etwas bessere Spieler in Spanien oder vor allen Dingen auch in der Türkei, in Russland landen werden. Ich glaube, da können wir noch so gute infrastrukturelle Arbeit leisten. Und trotzdem denkt man dann manchmal, ja, wieso geht denn der in die Türkei und spielt nicht in Deutschland? Das liegt an den Geldern, die gezahlt werden. Deswegen wird dieses 2020-Ding schwierig. Aber wenn wir weiterhin in die Infrastruktur, in die Qualität von Coaches investieren, dann glaube ich, dass die Liga ganz gesund weiter wachsen wird. Und ob die dann vielleicht 2024 die stärkste Liga in Europa ist, gut, ist aber auch gar nicht so wichtig. Wir sind auf jeden Fall mittlerweile konkurrenzfähig, was die anderen Ligen angeht. Deutlich wichtiger in meinen Augen ist halt eine Harmonisierung der Spielpläne. Und Da hoffe ich einfach, dass die FIBA sich mit der Euroleague an einen Tisch setzt und dort endlich mal mit einem vernünftigen Konzept ankommt.
Ganz spannend, was du gesagt hast bezüglich der Qualität der Coaches in Deutschland und die Verbesserung der Qualität. Wie könnte das funktionieren oder was muss man da für Maßnahmen setzen?
Trainerausbildung ist ein Stichwort. Ich glaube, das wird in anderen Verbänden ernsthafter angegangen. Da hat die BBL dann einen eigenen Vorstoß gemacht, was Nachwuchstrainerausbildung angeht. Aber auch da wäre es sinnvoll, wenn sich die Verbände an einen Tisch setzen, ja, oder Verband und Liga an einen Tisch setzen. Weil, also, wenn ich jetzt hier einen Nachwuchstrainer habe, soll ich ihm sagen, ja, versuch B- und A-Lizenz zu machen oder versuch ins Nachwuchstrainerprogramm der BBL zu kommen. Mhm. Ich fände es schön, wenn es da was Harmonisiertes gäbe.
Mhm. Thorsten, abschließend noch eine Frage, die nochmal über den Tellerrand hinausgeht. Wir haben während der WM, sagen wir mal so, Teile der Magenta Sportredaktion haben während der WM vehement für die Einführung des Sportdirektors beim DBB plädiert. Nicht vor dem Hintergrund, dass es demnächst wieder einen Sportdirektor gibt beim DBB, der aber andere Aufgaben erfüllt, als wir das klassisch kennen von einem Sportdirektor, der jetzt ja, sportliche Aufgaben übernimmt, also sich um den Kader kümmert, Verbindungsglied ist zum Trainer, Verbindungsglied ist zum Präsidium, also so eine Art Multifunktionstool. Würdest du aus deiner Sicht sagen, dass so eine Position des Sportdirektors mit dazu beitragen könnte, beim DBB so etwas zu verhindern, was in diesem Sommer da passiert ist?
Halleluja. Also, ich kenne die Strukturen wahrscheinlich nicht gut genug, aber wenn ich sie denn, ich sag mal, wie ich sie sehe. Ich sehe Nationalmannschaftsfenster, die zweimal während der Saison stattfinden und dann vor der Saison wieder oder eventuell auch jetzt nach der Saison. Das heißt, da hat man relativ viel Freiraum als Coach zwischendrin. Wenn jetzt der Sportdirektor derjenige sein sollte, der Verbindungsglied ist, ja, dann in die USA reist und dann schon mal mit den Spielern spricht, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das eine Aufgabe ist, die unter den derzeitigen Bedingungen der Bundestrainer nicht selbst machen kann. Ja. Mhm. Also ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich denke dann natürlich aus Trainersicht, welche Aufgaben kann man einem Trainer nicht zumuten in dieser Konstellation? Welche Aufgaben muss dann der Sportdirektor machen? Ja. Und gerade weil die Spielphasen der Nationalmannschaft ja letztlich recht begrenzt sind, sehe ich nicht, warum diese Aufgaben, die du eben genannt hast, nicht auch vom Trainer durchgeführt werden können. Grundsätzlich bin ich der Meinung, je mehr Qualität auch auf Nationalmannschaftsebene gebündelt werden kann, umso besser. Ja, und meines Wissens ist da die Sportdirektorstelle momentan vakant. Ich hoffe natürlich, dass da wieder jemand hinkommt, der viel Ahnung hat und der da vielleicht auch so ein bisschen mit althergebrachten aufräumt und neue Wege gehen möchte. Grundsätzlich glaube ich, wäre das positiv, aber gleichzeitig bin ich auch der Meinung, man sollte jetzt nicht alles verteufeln, nur weil die Ergebnisse letztlich nicht dem entsprochen haben, was man vorher erwartet hat.
Ah, okay. Gut. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Das waren, wie immer, muss ich an der Stelle sagen, ohne zu sehr pudern zu wollen, präzise Ausführungen von Thorsten Leibenhardt, neuer Sportdirektor bei Ratio vor allem. Thorsten, ich wünsche eine super erfolgreiche Saison. Freue mich sehr auf die beiden Spiele gegen Vechta, morgen in der Meisterschaft, Samstag im Pokal. Und da hat man schon mal so einen ganz ersten kleinen Eindruck, wie das Team da so aussehen wird und sich schlagen wird. Danke für deine Zeit und liebe Grüße nach Ulm.
Ich danke, dass ich antworten durfte. Bis dann.
Danke.
Ciao. Okay, ciao.
Ciao. So, ja, das war er.
Ulm hat ja auch jahrelang technisch gesehen keinen Sportdirektor, bis jetzt dieser offizielle Posten geschaffen wurde. Aber ich weiß natürlich genau, was du meinst.
Wir werden dann nochmal drüber reden, sobald es gibt die Interpretation oder sagen wir mal so, die Jobbeschreibung des Sportdirektors ist unterschiedlich. Sowohl beim DBB als auch bei einem BBL oder bei einem Basketballverein.
Ja.
Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich habe den immer so definiert wie Olli Bierhoff, um ehrlich zu sein. also für mich war das so eine Art Manager-Typ, der übernimmt.
Ein Teammanager,
der so, ja, wie gesagt, kurze Wege zur Vermarktung, kurze Wege zur Mannschaft, kurze Wege zum Trainer. Im Übrigen ein selbst guter, erfolgreicher Spieler, der Ahnung hat von allem. Kurze Wege zum Präsidium. Einfach so ein Radar, der Dinge wahrnimmt und sagt dann, je nachdem, wo er eingreifen muss, entsprechend kompetente Dinge.
Ja.
So. Das ist für mich ein Sportdirektor. Beim DBB, ohne dem DBB jetzt nahe treten zu wollen, erfüllt der Sportdirektor andere Aufgaben, die auch wichtig sind. Aber eher im im Tagesgeschäft, was
organisatorische
Sachen, vertragliche Dinge, rechte Geschichten, Schreibkram, würde ich jetzt mal so sagen, als jemand, der sich da in dem Bereich nicht so auskennt. Aber was auch wichtig ist, nur es geht halt darum, ob nicht diese Funktion, die wir als die Olli Bierhoff-Funktion kennen, wichtig wäre.
Was ich da spannend fand, auch der Punkt Coaching-Qualität verbessern in Deutschland, auch ein Thema, glaube ich, also was mir immer wieder auffällt, weil du halt einfach verschiedene Stile hast, wie Basketball gespielt werden kann, aber ich hätte noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, die spielen wie ein deutsches Team oder das ist der deutsche Stil. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also wenn man mal nur die deutschen Trainer durchgeht. Also
es sind auch nicht viele.
Wenig
deutsche Headcoaches.
Genau.
Müsste man auch mal, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie viele in der ACB Spanier sind, müsste man auch mal schauen, ob das da auch ein Faktor ist. Können wir vielleicht als Hausaufgabe mitnehmen.
Also bei Barcelona jedenfalls, der ist kein
Spanier. Der ist kein Spanier, ne? Bei Real Madrid schon.
Muss man mal schauen. Machen wir mal an irgendeinem verregneten November-Dienstag dieses Thema.
Genau.
Ohne dass es langweilig wäre. So, damit haben wir also schon mal einen ersten kleinen Überblick über das, was in Ulm passiert. Und dass die jetzt zweimal gegen Vechta spielen, finde ich auch ganz lustig. Jetzt kommen wir zum nächsten Verein.
Mhm. Auch spannend.
Der versucht hat im letzten Jahr eine Art Häutung durchzuführen. Und dabei so stecken geblieben ist irgendwo. Also einiges lief ja ganz gut bei diesem Verein.
Beim
Reset-Knopf
drücken, meinst du? Genau. Wir reden natürlich über Brose Bamberg. Mhm. Und einiges ist dann komplett wieder aus dem Ruder gelaufen. Nämlich, wir wissen alle, wovon wir reden, von diesem legendären Champions League Final Four. Dem hässlichsten Halbfinale in der Geschichte der nach Naismith-Ära. Dass ich dachte, es läuft versteckte Kamera. Genug übertrieben, aber es war wirklich Käse, das Spiel. So, und da hat man natürlich auch gedacht, okay, Bamberg, weil man immer noch, und das tue ich immer noch, ich verbinde mit Bamberg europäischen Spitzenbasketball. Ich kann nicht anders.
Ja, das ist so. Absolut, war halt auch wegen ihm.
He put the mustard on the Bratwurst.
Ja, wo ist der eigentlich? Ist der noch in
Partizan, oder?
Ist der noch bei Partizan? Ich hörte ja mal, ich muss da mal hinfahren, wenn die irgendein Spiel. Ich muss dem einmal in die Augen schauen. Wo ist das versprochene Interview? Gut, aber wir schweifen ab. Wir reden über Brose Bamberg und diese Mannschaft hat ja also auch wieder ein Team zusammengestellt, wo ich sagen muss, ja, gar nicht uninteressant. Also Namen dabei, okay. Man weiß natürlich nicht genau, worauf man sich einlässt. Man holt den Sportdirektor und den Trainer aus Belgien und dann kommt auch noch der Point Guard da mit. Also das ist ja so eine halbe...
Ein Swap.
Ja, ein halber Swap, genau. aber natürlich spannend. Nelson Weidemann finde ich natürlich eine hochinteressante Geschichte. Assemarei und...
schon auch ein paar bekannte
Belgier. Auch ein paar bekannte Namen. Den ich nicht kenne, das ist jetzt... Also der war jetzt... Hat er bei der WM Venezuela hat er gespielt.
Der Carrera.
Ja, Miguel Carrera. Gut, keine Ahnung, was der jetzt so kann. Und dann haben wir noch Cameron Taylor. Gut, das sind halt Leute, die bei uns noch nicht auf der Agenda waren. Oder Trey McLean. Einer aber, und mit dem reden wir jetzt. Zack, der ist uns im letzten Jahr aufgefallen. Dir auch. Besonders, Xandi, weil du warst ja bei der Nationalmannschaft, bei Richtig. Einem Fenster,
ja.
Worüber das wir auch gleich noch reden werden, ja. Mit Chris Senkfelder.
Israel und Griechenland.
Genau, wo ja Spieler hinzugekommen sind, die so rangeschmeckt haben an das Thema Nationalmannschaft.
Ja.
Und er war einer der Shooting Stars in der vergangenen Saison in der Easy Credit BBL. Der Name ist Christian Senkfelder und er spielt T in Braunschweig. Ich muss zu meiner, also ich lobe mich selten selber, aber in dem Fall habe ich den gesehen, das erste Mal, fand den super und ging nach dem Spiel zu ihm hin und ich sage, ey, wir müssen dich mal im Podcast haben. Du musst uns mal so ein paar College-Geschichten erzählen und sowas. Ja, und machen wir und super und total freundlich, total nett. Und dann hat er die Saison weiter so gespielt. Und das war 100% eine der Top-Entdeckungen in der vergangenen Saison. In Braunschweig, jetzt also der Schritt nach Bamberg.
Auf jeden Fall kluger Transfer von den Bambergern. Also zum richtigen Zeitpunkt, glaube ich, auch für Christian Sengfelder.
Ja.
So einen kleinen Schritt. Großen Schritt. Ja,
bis zur Nationalmannschaft. Ich meine,
sorry. Ja, natürlich jetzt, unabhängig vom Braunschweiger, ja.
Ja, genau. Also perfekt.
Also College, Braunschweig, Bamberg, das ist, ja.
Genau, er kommt gebürtig aus Leverkusen. Toh, alte Basketball-Hochburg, die Wilhelm Dopatka-Halle. Was haben wir da geschwitzt, was haben wir dort die Spieler beschimpft. Damals
du auch?
Ja, natürlich. Ich war ich war ja ein kleiner...
Was? Ein Ultra?
Nee, aber wenn man als 14-, 15-Jähriger auf die Menschheit losgelassen wird, hat die Chance, andere Menschen zu beschimpfen, ohne dass sie einem was tun können.
Wer hat dich am meisten genervt bei Leverkusen? Ich meine, die haben alles gewonnen zu dem Zeitpunkt.
Boah, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Bauermann, als er Trainer war. Weil Bauermann hat immer diese Ausstrahlung gehabt. Ja, der ist halt, hat immer eine gute Mannschaft. Boah, wer war denn damals alles? Du weißt, dass ich mit Namen schlecht bin. Aber wir haben auch einige legendäre Spiele da gewonnen. Also ich rede natürlich von Hagen, meinem Urverein. Ja. Gut, jetzt kommen wir aber zu, vielleicht ist er ja auch, hat bestimmt in Leverkusen, er hat in Leverkusen der Pro B gespielt. 2012, 2013, Chris Sengfelder. Der hat ja noch richtig Erinnerungen an die Zeit damals, an seine Geburtsstadt. Und jetzt rufen wir ihn an und jetzt ist er in Bamberg und sagen Hallo.
Servus, hallo.
Ja, das Servus kommt aus Bamberg, ja, okay. Also da hat sich schon jemand leicht mit Fränkisch eingegroovt, oder?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich fühle mich jetzt ziemlich wohl.
Ja? War es keine große Umstellung von Braunschweig?
Aber es ist halt nochmal ein bisschen kleiner als Braunschweig, muss man sagen. Aber es ist enorm schön, klein, aber fein. So mag ich dann doch zu beschreiben, ja.
Ja, ich glaube, das war letzte Woche bei TripAdvisor oder irgendwo wurden die 10 schönsten Altstädte Deutschlands gewählt und mit riesigem Abstand auf Platz 1 war Bamberg. Also insofern, ne? Schönste Altstadt.
Würde ich zustimmen.
Ja, Klein Venedig, oder wie nennt man es?
Klein Venedig?
Ja.
Echt? Klar.
Ja, ich glaube, die haben wirklich so am Fluss so einen Bereich, genau, ja.
Ja, da ist er mit dem alten Rathaus am Fluss, aber dass das Klein Venedig heißt, wusste ich jetzt nicht. Aber super schön. Ich liebe Bamberg, also die Stadt, wirklich. Gut, wir haben gerade auch über Leverkusen gesprochen im Vorgespräch, der Xandi und ich, und da ist ja eine alte Basketball Hochburg, also an die kannst du dich kaum noch erinnern, beziehungsweise die war vor deiner Zeit, in den 80er Jahren, Dirk Bauermann und so. Hast du da irgendwas mitbekommen mal später, dass das da richtig abging mal eine Zeit lang?
Also was ich halt weiß, dass ich glaube, wir sind sogar immer noch Rekordmeister, wenn man die ganzen Meisterschaften zusammenzählt. Zumindest waren wir das für eine sehr, sehr lange Zeit.
Mhm. Das kann schon sein.
Das weiß ich schon. Ja. Zu meinen Zeiten, dann, als ich da im Stadion war, in der damals hieß es noch Wilhelm Dopatka Halle.
Ja.
Mit John Best und Derek Allen und Nate Fox und solchen Spielern. Das waren schon ein paar Namen, die da aufgelaufen sind.
Du hast da ja sogar mal Pro B gespielt, haben wir gerade hier in unserer Datenbank festgestellt. 2012, 2013. 5 Spiele, Bayer Giants Leverkusen Pro B, 2,4 Punkte im Schnitt.
Genau, ja, das war dann schon mal im letzten MBBL-Jahr in Leverkusen, also das zweite MBBL-Jahr.
Mhm.
Da war ich ein bisschen immer weiter im Kader, habe dann halt ein bisschen das Garbage-Time gespielt am Ende. War auch nicht immer dabei, also ein paar Spiele nur gemacht. Ja.
Mhm. Ist Rekordmeister, 14 Titel.
14 Titel,
ja, klar.
Ja. Mhm. Dann ging es an die Ursprungsschule, eines der Top-Basketball- Ausbildungszentrum, denke ich mal, in Deutschland. Und dann, und darüber wollen wir auch ein bisschen reden, natürlich über deine Zeit in den USA. Wie kam das, dass du dann gesagt hast, du willst auf ein College gehen?
Der Wunsch kam mir so ein bisschen, auch deswegen bin ich an der Ursprung gegangen, weil halt über Ralf Junge schon einige Jungs ans College gewechselt sind. Für mich war es halt wichtig, zum einen das Schulische mit dem professionellen Basketballleben da drüben verbinden zu können. Und das andere war eben, weil ich wollte halt diesen College-Lifestyle erleben. Ich hatte schon überlegt, im Gymnasium noch, bevor ich in Oberstufe gewechselt bin, ein Auslandsjahr zu machen. Das hat sich dann aber nicht wirklich ergeben und dann dachte ich mir, okay, jetzt versuchen wir das nochmal und versuchen dann eben auch Basketball richtig einen Schritt zu machen, dort auf dem College zu spielen, die Auslandserfahrung mitzunehmen und eben dann auch den Plan B, halt das Akademische weiter zu verfolgen.
Chris, sorry, Xani, ganz kurz, weil es liegt mir auf der Zunge gerade. Seien wir doch mal ehrlich, das College liegt in New York City.
Ja.
Du wolltest doch Party machen, sag mal ehrlich. Das war doch
also ich muss, ich muss ehrlich sagen, dass ich mit der Party-Szene von meiner ersten Uni, jetzt, die war nicht so gut.
Ach komm.
Ja, nee, ich bin ehrlich, das war
die, die erste war Fordham.
Ja.
Genau, und die zweite war dann Boise State. Und in der ersten Uni, das war dann das South Bronx. Und klar, man kann halt in Manhattan kann man ja zu jeder Zeit und überall und dann Party machen. Aber da braucht man auch einiges an Kohle für. Das hat man als Student natürlich nicht. Und auch als Mann ist es nicht so einfach, da in die ganzen Clubs da reinzukommen. Also ich muss sagen, dass ich in meinen 3 Jahren New York in keinem einzigen wirklichen Club war, wenn man das mal so sagen. Ja, in ein paar Bars war man natürlich schon noch mit Abiball und solchen, also mit Abschlussball dann, wenn man dann bei der Graduation, aber da war nicht so viel mit Nachtleben, muss ich ehrlich sagen.
Also jetzt erzählt uns hier jemand, der in der South Bronx auf dem College war, dass da nichts los war. Da habe ich das also gefühlt, muss doch dann der...
Der liegt das am Alter dann auch, weil du jünger warst als 21, oder?
Also das war in Manhattan auf jeden Fall. Da kann man nicht so wirklich rein. Also klar, Fake ID ist immer so ein Thema.
Ja, klar.
Das muss man so ansprechen. Da haben doch einige gehabt. Da hatte ich dann persönlich nicht so die Connections zu. Aber bei uns dann auch gab es dann so ein paar Bars in der Nähe. Da konnte man dann abends hingehen. Und da haben sich auch die Studenten getroffen. Aber wie gesagt, das war halt nicht so das Gelbe vom Ei. Dementsprechend war das Nachtleben dann nicht so gut. Und dann war auch in der G, muss man gucken, die Bronx ist ja nicht die schönste Gegend, auch nicht die sicherste Gegend. Und da musste man dann ein bisschen aufpassen.
Okay, und dann warst du in Idaho.
Also jetzt ja. Von der South Bronx.
Ja, das ist schon ein gewisser Kontrast jetzt, wenn wir schon drüber sprechen.
Und jetzt sag uns
ja,
noch.
Das war schon ein guter Wechsel, das stimmt so, ja.
Und das ist ja auch das Spannende. Und da, also wenn man sich auf der Karte das anschaut, das liegt ja wirklich in the middle of nowhere. Willst du uns jetzt sagen, ist das Partyleben besser als in der South Bronx?
Also von der Uni ist auf jeden Fall, ja, einfach. Man muss sich das halt so vorstellen, das ist halt einfach ein College Town. Man hat halt nichts anderes außer College Football, College Basketball. Und man hat 25.000 Studenten in der Uni. Fordham zum Beispiel hatte nur 5.000. Und da ist einfach die ganze Community ein bisschen größer und zentraler um halt auch Boise State drumherum. Mhm.
Wie kam es denn zu dem Wechsel dann auch?
Also ich wusste halt, dass man, sobald man seinen Abschluss gemacht hat, nochmal transfern kann, ohne eben auszusetzen. Und da ich in der Lage war, dann meinen Bachelor in 3 Jahren zu machen, habe ich mich dann dazu entschieden, dann auch nochmal zu wechseln für mein 4. Jahr, weil das halt sportlich bei Fordham nicht ganz das war, was ich mir erhofft hatte. Wir haben es eben nicht so richtig geschafft, aus dem Keller der A-10-Conference herauszukommen. Und deswegen wollte ich dann versuchen, dann nochmal fürs Tournament wirklich spielen zu können. Und habe ich halt in Boise State eine gute Chance gesehen. Das hat dann letztendlich auch nicht geklappt. Da sind wir Zweiter geworden in der Regular Season und dann erste Runde im Conference Tournament rausgeflogen, was schon sehr enttäuschend war, muss ich sagen. Das tut immer noch ein bisschen weh, gerade darüber zu sprechen.
Okay.
Aber ja, genau, so kam es dann dazu.
Ja. Du hast dann den Weg, warte, ich wollte eine Sache noch ansprechen.
Dann ich eine Zwischenfrage. Ja. In welchem Fach hast du denn den Bachelor
gemacht? Ah, genau, das wollte ich fragen, genau.
Siehst du.
Also ich habe meinen Bachelor in Psychologie gemacht und mein Master dann in Kinesiologie. Und das ist so das Mutterfach von Psychologie. Und dann habe ich das in Richtung Sportpsychologie ausgelegt.
Ah, okay.
Ich dachte, Kinesiologie ist sowas mit Hand auflegen ohne berühren, oder ist das?
Also generell ist das so definiert als die Körperlehre so ein bisschen. Also ich studiere, wie der Körper sich bewegt in allen möglichen Fassaden, was das beeinflussen kann. Man kann also Biomechanik studieren und solche Sachen. Exercise Science ist ein anderer Unterbereich und dann eben auch die Psychologie. Und da habe ich mich dann darauf fokussiert, weil es in meinem Bachelor einfach ganz gut gepasst hat.
Okay, aber die Kinesiologie hat, um eine elegante Überleitung zu schaffen, nichts zu tun mit...
nichts mit China zu tun.
Nee.
Ja, aber wir kommen natürlich zu dem Thema, was dann im letzten Jahr passiert ist. Okay, Boise State und dann die Basketball-Löwen Braunschweig.
Ja.
Da habe ich dich schon in einer relativ frühen Phase der Saison gesehen und habe mir gedacht, okay, der ist echt gut, also... ich kannte dich ja nicht, also muss man ja ehrlich sagen, sorry jetzt dafür, aber da taucht einer auf, der war 4 Jahre in den USA auf dem College, kommt zurück und spielt da echt super. Und ja, dann plötzlich auch Nationalmannschaft und sowas. Also das war ja eine Turbo-Entwicklung für dich in dieser Saison. Wie, erzähl mal aus deiner Sicht, wie sich das entwickelt hat.
Ja, also das habe ich letztes Jahr auch schon öfters gesagt. Das war ein bisschen alles nicht so richtig zu erwarten, wenn ich ehrlich bin. Allein schon, also dass wir mit Braunschweig die Playoffs schaffen, das war unser internes Ziel, aber wenn man dann die Budgets vergleicht und da wurde andauernd drüber geredet, dann waren wir einfach, glaube ich, vom Budget her kein Playoff-Team, dass wir es geschafft haben, war ein Riesenerfolg. Mhm. Meine persönliche Rolle, dass Frank mir so viel Vertrauen schenkt, das war nicht so zu erwarten. Dann, dass ich zum All-Star werde, dass ich in die Nationalmannschaft komme, das waren zwei Sachen. Ja, das sind so Career-Milestones, finde ich. Und dass ich die jetzt in meinem ersten Jahr schon abhaken konnte, das ist immer noch nicht so richtig greifbar. Es war schon ein Traum.
Ja, da ruft also die Liga an, will dich zum All-Star Day holen oder holt dich, dann ruft der Rödel an, holt dich in die Nationalmannschaft. Wann war denn Bamberg am Telefon?
Relativ spät. Also ich wusste, dass sie interessiert waren, aber die haben ja auch noch einen neuen Coach gesucht mit Coach Moos. Und der wurde auch relativ spät erst gezeigt, sage ich mal, Anführungszeichen. Und dann kam auch der NDR erste Gespräche, weil ich wollte nicht zu einem Verein wechseln, wo ich nicht wusste, wer der Coach wird. Mhm. Und dann, sobald dann Coach Moos den Deal finalisiert hatte, habe ich dann auch mit ihm gesprochen.
Ja, und dann bist du jetzt in der Vorbereitung plötzlich immer wieder auch Topscorer, hast super Statistiken. Also das scheint ja, ich meine, Bamberg ist jetzt nicht irgendein Verein. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt im Vorgespräch. Also für uns ist Bamberg nach wie vor immer noch verbunden mit europäischem Spitzenbasketball. Du scheinst dich da ja auch direkt wohl zu fühlen und das Spiel ist so ein bisschen auch auf dich ausgelegt. Oder wie ist das momentan in der Vorbereitung gelaufen?
Ja, also die Vorbereitung war, würde ich sagen, ganz okay. Wir haben doch einige Schwachstellen auch noch aufgezeigt bekommen, muss man auch ehrlich sagen. Persönlich versuche ich einfach nur das zu machen, was halt ja dem Team hilft zu gewinnen. Und dann, wir haben jetzt mit Paris Lee einen Aufbauspieler, der den Freimann eigentlich immer findet. Wenn man sich da einigermaßen geschickt bewegt, dann findet der einen mit dem Ball und dann ist es auch relativ einfache 2 Punkte dann, die man dann selbst bekommt. Also das hat mir schon definitiv geholfen. Ansonsten versuche ich halt einfach meinem Spiel von letztem Jahr treu zu bleiben, an einigen Sachen weiter zu arbeiten, weiter zu verbessern natürlich. Genau, und jetzt versuchen halt mit Bamberg die Saison so gut es geht abzuschließen. Mhm. Erstmal anzufangen und dann auch abzuschließen.
Ja, aber trotzdem kann man sich ja irgendwelche Ziele setzen oder sowas. Ich meine, wenn man einmal bei der Nationalmannschaft war, denke ich mal, hat man auch in diesem Sommer vielleicht die Länderspiele unter einem ganz anderen Gesichtspunkt noch gesehen. Hast du da ein bisschen mit der schwarz-rot-goldenen Fahne vorm Fernseher gesessen und hineingebrüllt dann wahrscheinlich irgendwann mal?
Also, natürlich habe ich die Spiele so gut es geht verfolgt. Bei einem Spiel waren wir leider im Trainingslager, das konnte ich, glaube ich, nicht gucken. Das war das Spiel gegen Frankreich. Das erste Viertel konnte ich noch gucken. Dann das zweite Spiel hatten wir sogar ein Offset, das habe ich natürlich geguckt. Mhm. Und dann die anderen Spiele auch weiter verfolgt. Ist natürlich extrem schade, dass wir da nicht weitergekommen sind. Aber klar. Das freut mich natürlich.
Ja, natürlich haben wir ja auch während der WM schon diese Diskussion angestoßen, weil sie einfach, ja, wenn man ehrlich ist, unausweichlich ist. Diese komischen Nationalmannschaftsfenster während einer Saison gab es ja in den vergangenen Jahren jetzt auch, beziehungsweise letztes Jahr vor allen Dingen, dass wenn im November oder Februar gespielt wurde, die NBA-Spieler und Euroleague-Spieler nicht zur Verfügung standen und dann eben, ohne das abwertend meinen zu wollen, der Kader aufgefüllt wurde. Wie stehst du dazu? Also das wird jetzt in dieser Saison wohl so sein, dass es das Novemberfenster nicht gibt, sondern nur das Februarfenster.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Okay. Ja, das ist wohl, das haben wir auch jetzt erfahren und das ist dann eine ganz abstruse Geschichte, weil dann ja im Juni das Fenster mit dem eventuell doch sehr wichtigen Olympia-Qualifikationsturnier wieder mit den NBA-Spielern stattfinden soll. Wenn du jetzt die Anfrage bekommst für das Februarfenster, da kommt ja die Diskussion wieder, mein Gott, das ist ja ungerecht sowas. Dann soll die da im Februar hin und sollen gegen Montenegro und Großbritannien spielen und für sportlich nicht relevante EM-Quali-Spiele. Kann man das euch zumuten? Ist das für dich eine Abwertung? Ist das für dich einfach nur doof, Käse? Oder sagst du, weißt du was, da ist der Adler auf der Brust, da komme ich nachts um 2:30 und spiele gegen Gibraltar, das ist mir egal.
Ja, also das hast du gerade sehr, sehr gut formuliert am Ende. Also dass ich das Brasilianer-Trikot anziehen darf von der A1-Nationalmannschaft, das ist mir völlig wurscht. Ich meine, ich habe ja das letztes Jahr auch das Februar-Fenster, glaube ich, gespielt. Und wenn ich mich nicht irre, waren wir da, glaube ich, auch schon qualifiziert für die WM. Und das waren im Prinzip dann auch Spiele, wo es eigentlich um die es ging nur um die Gruppenplatzierung und nicht mehr um das Qualifizieren, das eigentliche Ziel. Und das war mir auch relativ egal. Also da allein diese, es ist immer noch was anderes, wenn man die Nationalmannschaft die Nationalhymne singt bei der U20 oder jetzt bei der A1. Und da auflaufen zu dürfen und Deutschland repräsentieren zu dürfen auf der höchsten internationalen Ebene, das will ich jederzeit machen.
Das ist schon mal eine hervorragende Aussage, weil du gehörst ja zu den jungen Jahrgängen, also zu denen, die jetzt immer näher an die Mannschaft herangeführt werden und vielleicht dann ja auch mal die, du bist ja ein Vierer, ne? Da die Jungs mal herausfordern, die da so momentan noch vor dir sind. Oder ist das im Kopf gar nicht so drin? Hast du so eine Art Lebensplanung, dass du da irgendwie mal irgendwo spielst, wo es Euroleague oder NBA heißt? Oder sagst du dir, das ist erstmal totaler Nonsens?
Nö, also Nonsens würde ich das niemals sagen. Ich versuche halt so zu spielen, wie es geht. Jetzt habe ich den nächsten Schritt aus Braunschweig weg auf internationales Niveau gemacht mit Champions League hier in Bamberg. Wie du selbst sagtest, ein Club, der international sehr, sehr gut vertreten ist, die auch letztes Jahr in der Champions League ins Finals vorgekommen sind. Also ich versuche mich da einfach auch so gut es geht weiterzuentwickeln und dann ja natürlich auch dann die anderen Jungs ein bisschen herauszufordern und zu gucken, dass ich mir vielleicht irgendwann mal einen Platz erarbeiten kann bei einer WM oder bei einer EM oder bei den Olympischen Spielen, wann auch immer das sein mag. Ob das jetzt nächstes Jahr schon sein wird, ist natürlich schwer, weil die Konkurrenz überragend ist auf meiner Position. Da sind wir einfach relativ besetzt. Aber ob das ja vielleicht in 2, 3, 4 Jahren möglich ist, wir werden sehen.
Ist denn diese Trikotnummer 43?
Ja.
Ist das schon mal so eine erste Ansage? So 41 Nowitzki, 42 Kleber, 43 Senkfelder.
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ach, das ist doch nicht wahr.
Nee, doch, das ist wahr. Aber die 43 hat andere Bedeutung für mich. Ah,
okay.
Ja, genau.
Welche?
Also in der Hinsicht habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
Welche Bedeutung? Das wollen wir jetzt wissen.
Ist persönlich.
Ach, komm. am 4. März hat deine Freundin Geburtstag. 4.3.
Nein.
4-3.
4-34. 43% Dreierquote. Nee, hast du nicht gehabt. 36,4.
Also ich will jetzt nicht. Also du kannst noch einiges mal raten. Da können wir noch eine Stunde drüber. Ich kann da nicht so schnell drauf kommen.
Es ist so privat, dass wir nicht drauf kommen, glaubst du?
Ja.
Alles, was mit einem Familienmitglied zu tun.
Ja.
Na gut, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Ist es was Trauriges, Tragisches? Dann hören wir sofort auf.
Ja.
Okay, dann hören wir sofort auf. Uiuiui. Gut, das wollten wir natürlich nicht, dass wir da irgendwelche Dinge hochkochen lassen, die da so persönlich sind. Aber so sind wir halt. Wir sind neugierig, Chris.
Ich habe eine andere Zahl,
über die wir sprechen können.
Ja, das stimmt. Eine andere Zahl, über die wir sprechen können. 2022 sehe ich gerade, dass dein Vertrag ja tatsächlich jetzt mal ein bisschen dauert. Das heißt, auch eine bewusste Entscheidung für Bamberg fragen wir mal so, der Vertrag ist ohne Option fürs Erste. Also Aufstieg, so, dass du 1+1 hast oder sowas.
Also das sind jetzt 3 Jahre, die ich unterschrieben habe.
Ja.
Ja, genau. Ich glaube, das sind 3 Jahre fest.
Ach, du kennst, hat denn der Patrick King für dich unterschrieben oder was, dein Agent?
Nein. Nein, ich habe den schon unterschrieben. Und ich glaube, nach dem zweiten Jahr glaube ich, Timo und ich eine Option. Bin mir nicht ganz, ja, ich glaube schon.
Aber ich finde es ja irgendwie gut, dass du so fokussiert bist, dass dir erstmal egal ist, was in 2 Jahren ist.
Ja, eben. Ne? Das ist ja. Es zählt die Frage auch ab. Also jetzt mal 3 Jahre Bamberg, das ist ja
das ist schon mal ein
Planungssicherheit Ziel. Als Spieler ist ja auch nicht unwichtig, nehme ich an.
Hast du denn schon Bekanntschaft gemacht mit dem Mann, der, ja, wenn man so will, in Bamberg, ich will nicht sagen, das Sagen hat, das wäre jetzt so blöd, aber kennst du Herrn Stoschek schon persönlich?
Ja, also das heißt persönlich, wir sind jetzt nicht per Du und sind Kaffee trinken gegangen, aber ja, er war bei wir hatten schon 2 oder 3 Teamveranstaltungen, er war einmal beim Training da, dann einmal hatten wir ein Essen, wo er da war und dann einmal noch eine Sponsorenveranstaltung, wo er auch dort war. Bei den beiden öffentlichen Veranstaltungen hat er dann auch eine Rede gehalten und so, ja, ich habe ihn kennengelernt.
Kam dort dieses berühmte Wort vor mit dem
Reset-Knopf?
Den es ja zu drücken gilt, das hat er ja mehrfach gesagt in den vergangenen 1, 2 Jahren, dass man den Reset-Knopf drücken muss in Bamberg. Hat er das nochmal erwähnt?
Ja, ja, er hat beispielsweise bei der einen Rede, bei dem großen Sponsoren-Event, da meinte er, dass das jetzt so ein bisschen sein Umbruch ist, weil mit Arne Wilkstein, also Geschäftsführer hier, dann mit Leo Dürik ist ein neuer Sportdirektor hier, mit Coach Moos und seinem Staff ist alles neu. Wir haben viele neue Spieler dieses Jahr, dass jetzt dieses Umbruchsjahr ist und dass es jetzt eben wieder gilt, Bamberg aufs Top-Niveau zu bringen.
Auf was können wir uns denn da freuen? Für was wird Bamberg 2019-20 stehen, wenn du euren Spielstil beschreiben müsstest? Ein bisschen Vorbereitungsspiele hattet ihr ja jetzt. Wenn
ja, also ich denke, wir werden ein sehr, 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 sehr defensiv orientiertes Team sein, das darauf liegt, Coach Moos relativ viel Wert dafür, schnell spielen, intelligent und dann vor allen Dingen als Team. Wir sind relativ jung, also versuchen wir schon die Energie, die wir haben, in unseren Beinen noch aufs Spielfeld zu bringen und dann da eben harten Basketball zu spielen.
Ja, das kann nicht schaden. Dazu gibt es ja auch noch den internationalen Auftritt in der Champions League. Das heißt also, es gibt auch noch ein paar Herausforderungen und auch was gut zu machen aus Bamberger Sicht vom letzten Jahr, auch wenn man das Final Four erreicht hat, aber das ging dann ja ein bisschen in die Hose.
Ja.
Was brauchen wir denn noch für dich? Also wir haben die 43 als Trikot, wir haben noch keinen richtigen Spitznamen oder sowas, ne? Also,
soll ich dir einen nennen, dann würde ich natürlich jetzt mit dem, was,
ja,
also very, very basic, was in Braunschweig haben wir nämlich den Warrior genannt.
Den Warrior? Ja, finde ich nicht schlecht, weil ein Scout schrieb über dich 2016, undersized inside operator who battles on every ball, runs the court well and is very active at the defensive side. Das passt ja zum Warrior.
Sieht doch gut an.
The Warrior.
Mhm. Wer war denn dieser Scout, wenn ich fragen
ja,
darf? Ja, muss ich mal Danke schreiben.
Das stand hier nicht bei. Aber er hat auch geschrieben, he has yet a good outside shot. He's working on some more perimetral skills. Aber die Dreierquote ist ja ganz okay, oder?
Ja, aber solide.
Ja.
Genau. Ein bisschen was.
Warrior.
Warrior ist natürlich sehr martialisch und wir leben ja in der Greta Thunberg-Gutwelt. Wir müssen ja irgendwas Sanfteres finden.
Oder was Deutschsprachiges. Gibt es denn deine Kumpels? Wie nenne ich deine Kumpels?
Also, eigentlich immer nur Chris.
Ja. Immer nur Chris. Also mit Sengi und so fangen wir gar nicht erst an, oder?
Ja, der kommt jetzt, also unser Teambetreuer hier, Ivan, der nennt mich immer Sengi.
Oh,
Sengi.
Ja, Ivan German, ja.
Genau, ja.
Mhm. Okay.
Schöne Grüße, bitte. Dann kenne ich noch von
vorne. Ja, vielleicht findet sich ja was. Top Dog vielleicht irgendwann, wenn du da wirklich in Bamberg so abrockst, dass du Topscorer bist oder sowas. Irgendwas werden wir uns schon einfallen lassen.
Ja.
Gut, in jedem Fall freuen wir uns sehr über diese Entwicklung. Sowas finden wir immer gut. Da kommt jemand daher, den man nicht so auf dem Radar hatte, also jedenfalls ich nicht oder wir nicht. Und dann wird der Nationalspieler, geht nach Bamberg und scheint auch noch ein lieber Kerl zu sein. Super Sache.
und ja. Gleich Frankenderby morgen, auch da freuen wir uns.
Und morgen Frankenderby,
ja, oh. Natürlich.
Ja, da bin ich gespannt.
Das gut. Die habt ihr ja letzte Woche erst mit 40 weggemacht, die Bayreuther, ne?
Das ist richtig, aber das darf man jetzt, glaube ich, nicht so sehen, dass das jetzt so ein einfaches Ding wird. Also da war die, ja, war, Bayreuth war nicht voll besetzt, die hatten ein Spiel schon gespielt, das hatten wir zwar auch, aber die Halle war es immer voll. Also letztes Jahr mit Braunschweig da gespielt, und da ging es schon gut ab.
Immer schwer dort zu spielen.
Ja, aber. Das haben wir, genau.
Eine laute Halle und der.
Wenn jetzt auch noch Frankenderby ist, dann wird es, glaube ich, nochmal extra voll. Also, das wird ein ganz anderes Spiel, als das, was wir vor, weiß ich nicht, letzter Woche oder anderthalb Wochen gespielt haben.
Ja, aber du hast dich ja schon gut eingegroovt mit Servus. Auch schon Rauchbier getrunken?
Nee, noch nicht. Aber da habe ich auch sehr, sehr geteilte Meinung drüber gehört.
Ja, also, das kann ich gut nachvollziehen.
Die Faustregel heißt irgendwie so, ab dem dritten Bier schmeckt erst. Und das ist natürlich dann schon, ja, es freut sich dann nicht so sehr.
Da gab es in Boise bekömmlicheres Bier bei den College-Feten, ne?
Hey, kein Kommentar.
Kein Kommentar, okay. Gut, wir sagen lieben, lieben Dank. Wir freuen uns sehr auf die Saison mit dir in Bamberg und dann später auch, wo auch immer, welches Nationalteam da anruft oder welcher Trainer oder welches Fenster sich öffnet. Gut. Alles klar.
Perfekt.
Chris, lieben Dank, gute Zeit und toi 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 für morgen.
Danke, danke, alles Gute.
Ciao.
Ciao.
Ja, das ist ein netter Kerl.
Da wächst, absolut, hat sich sehr, sehr geöffnet auch, glaube ich. Also... Als, gut, bei der Nationalmannschaft ist ja nochmal was
anderes. Da hast du ihn auch getroffen.
Da habe ich ihn auch getroffen. Hatten wir nicht auch schon mal im Podcast letztens?
Nope.
Bist du sicher?
Yep.
Bist du ganz sicher?
Wenn du jetzt so fragst, natürlich nicht, weil du hast das viel bessere Hirn als ich. Aber ich würde mich sehr wundern.
Ja?
Ja, diese ganzen College-Sachen, die habe ich ihn mal gefragt, so ein bisschen im persönlichen Gespräch mal so gefragt, wie war das denn da in Boise? Hat er so erzählt, dass es super war, aber das hätten wir hier, daran würde ich mich erinnern.
Ja, Hatten wir, glaube ich, wirklich nicht.
Nee.
Ja.
Somit sind wir also mit zwei. Oh, dein Telefon. Der hat sich ausgestellt, der Xandi hat sein Telefon nicht ausgestellt. Wie geil ist das? Das kriegt er jetzt, das ganze Jahr aufs Brot geschmiert.
So, dann, dass ich mein Telefon nicht ausgemacht habe.
Ja, das passiert sonst nur
selten.
Eigentlich nicht.
Ja, aber ich habe, vielleicht war es ein wichtiger Anruf.
Okay.
Ruf mal dann zurück. So, ich habe noch ein Gewinnspiel tatsächlich zu
verlautbaren. Ja, genau. Du hast ja was mitgebracht zum Verlosen. Achtung, Schnäppchenrabatt.
Schnäppchen, ding, 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 ding.
Glücksspiel, nicht Glücksspiel, Gewinnspiel.
Genau, Gewinnspiel. Schon lange nicht mehr verwendet. 30 Jahre Alba haben wir vorher schon erwähnt und die haben da ein ganz schönes Buch rausgebracht zu 30 Jahre Alba Berlin. Und da ist so zeitgeschichtlich einiges drin. Da könnte man auch eine gute Spontan-Trivia draus machen.
Ich wusste es. Das kommt wieder irgendwas, was im Jahr 1997 passiert ist.
Ja, ich schau mal. Das sind ein paar gute Sachen. Ah, okay. Ersten Meistertitel haben sie wann gewonnen? Das ist
1993, 94, 95.
Viel, viel später.
96?
97.
Ich habe doch 97 gerade gesagt.
Aber sie waren, weil wir auch über Leverkusen gesprochen haben, waren sie im Finale gegen Leverkusen und sind da noch unterlegen. Oh. Das Schöne an dem Buch ist aber, dass da parallel Spalten sind, wo auch Zeitgeist und Zeitgeschichte steht. Oh. Und 96, okay, ich probiere jetzt mal da eine Trivia draus zu machen. Ich weiß noch nicht, ob es mir gelingt. Also 96 haben sie das Finale gegen Leverkusen gespielt und daneben ist eine Spalte und da steht, am 13. Juli feiert die erstmals auf der Straße des 17. Juni zwischen Siegessäule und Ernst-Reuter-Platz. Es nehmen 600.000 Teilnehmer dran.
Ja, das ist ja die nicht Christopher Street Day, aber das Pendant Love Parade.
Sehr gut. Ja, das war alles zu leicht. Ja, solche Sachen stehen da drin. Soll ich noch eine andere suchen, weil es zu leicht war?
Ja, ich glaube, dass du dachtest, ich wüsste das nicht. Und deswegen
dachte ich. Ja. Aber stark. Nee, muss man dir lassen.
Gut, also du verlost dieses
Buch. Ich verlose, aber was machen wir da? Stellen wir da eine Frage? Nee, die ersten drei Mail-Einsendungen ab jetzt.
Nee.
Auslosung nächste Woche. Ja, mit Kennwort 30 Jahre Alba im Mail-Betreff an Abteilung Basketball@gmail.com.
Ja.
So war es. Und dann machen wir wieder Zufallsgenerator Live-Auslosung.
Ja, genau sowas. Mhm.
Genau, das ist doch immer gut.
Also, wer dieses Buch haben will, Mail betrifft 30 Jahre Alba an abteilungbasketball@gmail.com.
Ja, richtig. Auch sonst Fragen, Anregungen, Wünsche, Beschwerden teilweise dahin.
Ja, ich habe auch ein bisschen gelesen. Aber da sprechen wir das nächste Mal drüber.
Was hast du denn gelesen?
Ich habe einige Zuschauermails gelesen.
Ja?
Ich bin echt baff, wie viel manche Menschen schreiben und wie gut das ist.
Ja, voll.
Also das ist,
Takes dabei.
Wir haben super sehr intelligente Hörer.
Natürlich sehr viel zur Weltmeisterschaft. Aber das haben wir jetzt wirklich so oft behandelt. Auch, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich weiß nicht, wie oft du die Frage gestellt bekommen hast, wie war es denn? Und dann sagst du, China, interessantes Land, 1-3. Mhm. Ja, warum sind die denn ausgeschieden? Also wenn du so, als nicht so Leute, so Insiderige, sage ich mal,
also oder
nicht so in der Bubble sind, so wie wir, die halt das auch tausendmal.
Mein Vater zum Beispiel, der kennt natürlich Basketball, aber, meine Kinder auch, die gucken nicht so viel Basketball, also eigentlich gar nicht.
Mhm.
Die haben auch gefragt, warum. Und da habe ich dann gesagt, das ist mehrere Gründe. es gibt ja nicht den einen Grund.
Teilweise habe ich gesagt, hört ihr die Podcast-Folge so und so an.
Mhm.
Da haben wir alles gesagt.
Genau, also das wäre jetzt Quatsch, nochmal alles aufzu. Es gibt ja nicht den einen Grund.
Ja, eben.
Genau, so, dann Ausblick auf nächste Woche. Heute sind wir am Montag erschienen.
Wegen Ligastart Dienstag.
Ja, und hier Media Day.
Ja, auch.
Xandi fliegt gleich nach Berlin.
Ja.
Geht das nicht im
Zug eigentlich? Das gefällt dir, gell? Dann das den Namen zu sagen.
Ich möchte nur, dass die Menschen das, dich jetzt unter dem Namen auch wahrnehmen.
Willst du?
Möchte ich. Ja, weil wir haben so viele Alex, weil wir zu viele Alex haben. Ja. Unser Experte Alex Vogel.
Ja.
Unser Toninsch Alex Gasteiger.
Ja.
Unser Klichers, Magenta Sportreporter, Alex Klich.
Ja.
Ich bin von Alexen umgeben.
Aber
gut,
ja, aber hier in diesem Raum sitzt ja nur einer. Meistens war Alex von der schon. Ach Gott, ja.
Gut, okay. Also, wir sind dann nächste Woche wieder am Dienstag am Start wahrscheinlich, oder?
Ich glaube schon, ja.
Geht das? 1. Oktober.
1. Oktober. Ich schaue gerade auf den Spielplan noch.
Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen mit der Nummer 43, da beim Senkfeld. Hoffentlich haben wir da nicht irgendwas. Obwohl, er hat die Nummer auf dem Rücken, deswegen wird es ja nicht zu schlimm sein. Hoffe ich jedenfalls. Beziehungsweise ihn nicht runterziehen.
Ja.
So, das war's für heute. Oder hast du noch was auf dem Herzen?
Ach ne, alles gut.
Alles gut. Mhm. Dann würde ich sagen, nächsten Dienstag.
Wir rufen uns jetzt auch langsam wieder rein erst.
Und dann lassen wir schon wieder rekapitulieren und freuen uns auf neue Gesprächspartner. Auch wenn sie nicht Heiko Schafazik heißen. Oder vielleicht doch.
Oder vielleicht doch.
Vielleicht doch.
Du kannst das schauen.
Vielleicht. Bis dahin.
Gute Zeit.